Ich lese den Predigttext, er steht in Philipper 1, Verse 12 bis 26 und Kapitel 4, Verse 4 und 5 und 12 und 13. Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht, das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden, und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch aus guter Absicht, diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch den Tod. Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mir Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.
Vor einiger Zeit, da habe ich was gehört. Ich finde, das bringt so die Lage, wie sie im Moment vielleicht auch in Deutschland ist, die Gemütslage vieler Menschen ganz gut auf den Punkt. Da hat jemand gesagt, dieses Jahr, das kann man ja eigentlich wegschmeißen. Weiß nicht, ob ihr Ähnliches in Gesprächen schon mal gehört habt, aber ich denke mal, dass viele von uns das nachempfinden können. Seit Corona macht das Leben einfach nicht mehr so viel Freude, wie es mal gewesen ist. Am schlimmsten trifft es wahrscheinlich die Menschen, die auf den Pflegestationen sind, die jetzt vielleicht auch zugeschaltet sind durch die Übertragung. Ihr kommt ja fast überhaupt nicht mehr raus. Da ist immer nur Masken, immer nur Abstand. Es ist sogar schwierig geworden, Besuch von den eigenen Verwandten zu empfangen. Also das sind schon harte Zeiten. Und in abgeschwächter Form trifft es ja auch auf Gemeinde zu. Auf vieles in unserem Leben, was wir so haben. Nicht nur Gemeinde, aber eben auch Gemeinde. Ne? Ich habe es gerade schon erwähnt, dass man eben nicht mehr so einfach und locker beisammen sein kann. Keine Gemeindefreizeit, kein Kirchenkaffee und vieles andere, was im Moment nicht geht. Für viele Menschen braucht es aber auch gar kein Corona, um zu sagen, ah ja, es sind schon mühsame Zeiten. Kannst du eigentlich wegschmeißen? Es ist zum Vergessen. Na, gerade ihr Älteren seid ja doch mit vielen Herausforderungen auch da immer wieder konfrontiert. Na, da gibt es Schmerzen, da gibt es Krankheiten, da gibt es Einsamkeit. Man kann am Leben einfach nicht mehr so teilnehmen, wie man es früher mal konnte. Ich denke, dass das schon nicht einfach ist und dass es da immer wieder auch Anlässe gibt, um die Freude zu verlieren. Als Paulus so um die Jahreswende 62, 63 nach Christus wahrscheinlich, man weiß es ja nie so ganz genau, aber so ungefähr kann man es eingrenzen. Als Paulus damals den Brief an die Philipper schreibt, befindet auch er sich in einer Lebenssituation, die menschlich gesehen so richtig zum Wegschmeißen war. Er sitzt im Gefängnis. Er schreibt selbst, dass er Fesseln für Jesus Christus trägt. Und es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie sein Prozess ausgehen kann. Entweder es gibt einen Freispruch, dann kann er wieder raus, dann kann er wieder weiterleben, ganz normal. Oder aber es bedeutet sein Todesurteil. Können wir uns vorstellen, diese Situation, wie schlimm das gewesen sein muss, wie er da in diesem Kerker sitzt, wie ihm vielleicht die Knochen wehtun, wie er endlich mal wieder Tageslicht sehen will, aber all das ist nicht möglich. Und dann zwischendurch immer noch dieser Stress mit diesem Prozess, wo er wahrscheinlich auch Tag und Nacht drüber nachgedacht hat, möglicherweise, wie kann ich das auf den Punkt bringen, dass ich kein Staatsfeind bin, dass ich unschuldig bin, dass ich endlich wieder rausgehen kann, um das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie er sich überlegt hat, ja, ich muss diese Zeit irgendwie überstehen, die ist nicht schön, aber Augen zu und durch, vielleicht habe ich in ein paar Monaten meine Freiheit wieder. Also das war wirklich eine schwierige, eine freudlose persönliche Lebenssituation. Dazu kommt aber auch, dass sein Lebensinhalt, sein Lebenswerk an dieser Stelle ganz dolle angefochten war. Sein geistlicher Dienst, der ja wirklich sein Alles war, wo er gesagt hat, dafür lebe ich und dafür kämpfe ich, dafür sterbe ich. Dieser geistliche Dienst, der war seit 5 Jahren auf Eis gelegt, mehr oder weniger. Paulus war ein Gefangener seit dieser Zeit. Immer wieder so dieses Fragen, wie geht's weiter, gibt es eine Freilassung? Nee, und dann musste er nach Rom und dann war er da erst in Heimarrest, er durfte praktisch noch irgendwo wohnen und Leute empfangen. Da ging das auch noch einigermaßen, dass er wenigstens ein paar Leuten das Evangelium weitergeben kann. Aber jetzt nur ganz in Gefangenschaft. Aber dafür reden andere über seinen christlichen Glauben. Genauer gesagt, sie verbreiten Gerüchte darüber. Fake News nennt man das seit ein paar Jahren. Ne? Und das waren wirklich Fake News, was da Leute so alles verbreitet haben. Paulus schreibt es ja, ne, dass sie zum Teil aus Eigennutz über das Evangelium reden. Ne? Prediger, die versuchen damit große Kohle zu machen, die selber versuchen sich damit zu bereichern, die vielleicht sagen, ja, wenn du nur richtig glaubst, dann wird es dir gut gehen, dann hast du Reichtum und so weiter und so fort. Und die das dann auch gleich praktiziert haben und entsprechend ordentlich abkassiert haben. Andere Leute, die falsche Informationen verbreitet haben aus Streitsucht und Neid, den der Paulus schon längst in Dorn im Auge waren. Und jetzt erzählen sie das, ohne dass ihnen jemand widersprechen kann. Der Paulus hat gesagt, und dann kommt da eine ganze Menge an üblem Zeug, was er angeblich alles so gesagt hat. Könnt ihr das nachempfinden? Also mir als Pastor geht es so, dass ich ganz gut nachempfinden kann, andere vielleicht auch. Oh, wie muss ihn das gerupft haben, wenn er davon gehört hat, was die Leute so alles erzählen. Und dass er da so außer Gefecht gesetzt ist und tatenlos zusehen muss, wie andere Leute seinen Dienst untergraben und versuchen zu ruinieren. Meine Frage, was würdet ihr erwarten, wenn ihr von so einem Menschen, dessen persönliches Leben gerade so schwierig ist und dessen Lebenswerk gerade unterminiert wird, wenn der euch einen Brief schreibt? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass so jemand wirklich heftig klagt, dass er verzweifelt ist, dass er verzweifelt vielleicht auch um Hilfe ruft, ich halte das nicht mehr aus. Stattdessen ist dieser Brief des Paulus, dieser Philipperbrief, prall gefüllt mit Freude. Ich lese einfach mal bloß die paar Stellen vor, wo er über Freude spricht, der Paulus. Ich tue das Gebet mit Freuden. Wenn nur Christus verkündigt wird, dann freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen. So nehmt Epaphroditus nun in dem Herrn mit aller Freude auf. Freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe. Verdrießt mich nicht und macht mich euch umso gewisser. Na, Paulus entschuldigt sich schon fast dafür, dass er immer wieder von dieser Freude spricht. Also meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Das Wort Freude bzw. freuen kommt hier insgesamt 15 Mal in diesen 4 kurzen Kapiteln vor. Und ich denke, da lohnt sich das, sich das mal näher anzuschauen und zu fragen, wie kann der Paulus mitten in seiner schwierigen Situation so voller Freude sein? Paulus verrät uns dieses Geheimnis. Es ist gar nicht so kompliziert. Er sagt es sogar gleich zweimal. Freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Die Freude des Paulus kommt aus der Verbindung mit Jesus. In manchen Bibelübersetzungen, da heißt es, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Mit Jesus verbunden seid. Das ist für Paulus alles. Durch Jesus, da ist er aus der Verdammnis gerettet. Mit Jesus hat er den besten Freund, den es überhaupt im Leben geben kann. Durch Jesus ist er mit all den anderen Christen aufs Engste verbunden. Er hat viele Brüder und Schwestern durch Jesus Christus, egal ob sie ihm jetzt körperlich nur nahe sind oder ob sie vielleicht weit weg sind. Durch Jesus hat er einen Auftrag, für den es sich wirklich zu kämpfen lohnt im Leben. Viele Menschen, die wissen ja gar nicht, warum lebe ich überhaupt? Was soll es denn so und dahin vegetieren? Paulus weiß, warum er lebt. Er weiß, dass er dieses Evangelium verkünden darf, damit auch andere Menschen gerettet werden. Durch Jesus hat Paulus diese wunderbare Zukunft, dass er sagen kann, wow, wenn ich mal gestorben bin, dann ist nicht einfach alles aus, sondern dann bin ich im Himmel. Und durch Jesus ist er auch verbunden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in ihm, dieser Geist der Freude, der sozusagen ihn von innen heraus immer wieder mit dieser Freude füllt. Paulus bringt es auf den Punkt, der Herr ist nahe. Jesus ist bei ihm. Jesus, die Freude in Person, ist bei ihm. Und da kann es eigentlich gar nichts anderes, gar nichts Besseres mehr geben, als sich einfach nur zu freuen, weil dieser Herr, der so wunderbar ist, sein Lebensinhalt ist. Er ist davon so gefüllt, dass keine Umstände der Welt ihm diese Freude rauben können. Er spricht von sich, ich kann hoch sein, ich kann niedrig sein, aber ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus Jesus. Paulus hätte dieses Kinderlied singen können, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ist schon ein bisschen älter, deswegen vermute ich, dass es vielleicht so ein Gemeingut zwischen uns auch sein könnte. Da heißt es, ich habe Freude in meinem Herzen, jede Stunde, jeden Tag. Ich habe Freude in meinem Herzen, jede Stunde, jeden Tag. Freude, die die Welt nicht geben kann. Und Freude, die die Welt nicht nehmen kann. Ich habe Freude in meinem Herzen, jede Stunde und jeden Tag. Wenn wir Zeiten erleben, vielleicht gerade Zeiten wie jetzt in Corona oder Zeiten, in denen es auch im Alter mühsam ist, in denen unser irdisches Leben wenig Grund zur Freude bietet, dann kann es eine Hilfe sein, mal darüber nachzudenken. Wo finde ich Freude? Oder finde ich überhaupt Freude? Gehöre ich vielleicht auch zu denen, die mürrisch durchs Leben gehen, wo man lieber einen Bogen drumherum macht, weil man gar nicht von dieser Mürrigkeit angesteckt werden will. Ja, wo ist meine Freude? Kommt sie daher, dass ich das gründe auf den Dingen dieser Welt, auf irdischen Dingen, die irgendwann wegbrechen? Ja, Freizeiterlebnisse, Wohlstand, Erfolg, Glück, Gesundheit, vielleicht auch Familie. Oder ist es wirklich diese Freude in Jesus Christus? Diese Freude, die bleibt, wenn andere Freuden im Leben ihren Glanz verlieren. Diese Freude, die uns diesen Blick auf die Ewigkeit auch zeigt, wo wir wissen dürfen, wow, wir gehören dazu, es wird wunderschön. Und ich denke, gerade in solchen Lebenszeiten wie jetzt ist es eine Chance, dass man an dieser Stelle vielleicht auch im Nachdenken zum Umdenken kommt. Ja, dass man das, was man vielleicht da aus den Augen verloren hat, an der wahren und echten Freude, dass man da den Blick wieder lenkt und wieder justiert und sagt, darauf will ich mich wirklich konzentrieren. Diese Freude soll wirklich der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und wenn ich nicht so richtig weiß, oh, wie kriege ich das denn wieder? Dann kann ich ein kurzes Gebet einfach sprechen, was vielleicht ganz von Herzen kommt. Herr, du siehst, dass ich diese Freude einfach irgendwo aus dem Blick verloren habe. Und ich bitte dich, dass du mich wieder mit deiner Freude erfüllst, dass du mit deinem Geist wieder ganz neu in mein Herz kommst und dass diese Freude und die Liebe Gottes wieder neu ausgegossen wird in mein Herz. Diese Freude ist für Paulus auch die Basis, dass er seine schwierige Situation, in der er ja ganz objektiv ist, nicht einfach nur hoffnungslos und schwarz sieht. Stattdessen kann er mitten in den Schwierigkeiten sagen, es gibt ganz viel Hoffnung. Ja, und da wollen wir uns mal ein bisschen näher nochmal an diesen Text ranwagen, nochmal gucken, was der Paulus da alles so schreibt. Ja, es ist ja ein Text, der voll Optimismus so sprüht, obwohl das eigentlich alles ganz schön ist. Da reden Leute schlecht über das Evangelium. Ja, aus allen möglichen niederträchtigen Gründen. Was sagt Paulus? Ha, kein Problem. Ist doch super, dass über das Evangelium geredet wird. Das ist die Hauptsache. Hauptsache, es wird überhaupt über Jesus geredet. Dann ist alles super. Da kommen die Leute darüber ins Gespräch. Dann werden Leute ins Nachdenken kommen. Und der eine oder andere wird es schon verstehen. Das sind die Fesseln, der dunkle Kerker, die fehlende Freiheit. Ja, das, was Paulus jeden Tag wirklich ganz schmerzhaft vor Augen führt. Mir geht's schlecht. Und was sagt Paulus dazu? All dies ist nur zur Förderung des Evangeliums geschehen. Die Leute im ganzen Prätorium reden drüber. All die Leute, die Einfluss haben, die wichtig sind in diesem römischen Reich, die wissen, dass ich da sitze und um des Evangeliums willen leide. Und auch die bringt es zum Nachdenken. Was könnte es besser geben, als dass das Evangelium auf diese Weise ins Zentrum des Römischen Reiches hineinkommt? Und auch diese Ungewissheit, wie denn sein Prozess ausgeht, ne? Ob es am Ende das hier bedeutet oder ob es bedeutet, ah, ich bin wieder frei. Auch da sagt Paulus, hey Leute, alles kein Problem. Das sind nur gute Optionen, die es da an dieser Stelle gibt. Entweder ich sterbe und dann bin ich beim Herrn, dann habe ich es geschafft. Dann geht es mir in der himmlischen Herrlichkeit wunderbar. Und vorher sehen Menschen noch, wie jemand wirklich in dieser Freude im Herrn sterben kann. Wie man sterben kann, ohne Angst davor zu haben. Wie man im Frieden mit Gott sterben kann. Und es wird Menschen zu Jesus ziehen. Oder ich komme frei. Das ist für mich ein bisschen unbequem. Man muss sich noch ein paar Jahre weiterarbeiten. Aber dann wird das Evangelium auch wieder einen Schub bekommen. Dann kann ich wieder Gemeinden gründen gehen. Ich kann euch stärken, die ihr schon im Glauben lebt. Und auch das wird wunderbar sein. Durch die Freude in Jesus sieht Paulus die wunderbaren Möglichkeiten Gottes. Er ist zwar äußerlich gefangen, aber innerlich ist er frei. Er lässt sich den Wind der Freiheit und der Hoffnung Gottes um die Nase wehen. Ich bin ja jetzt ein paar Kilometer gefahren durch die Herbstlandschaft. Als ich losgefahren bin, auch zwischendurch, war teilweise viel Nebel. Ne? Eine Landschaft, die trübe ist. Na, es ist kalt, es ist nass. Es ist alles grau. So ist es ohne die Freude in Jesus, wenn wir in dieser, solchen Lebenssituationen sind, die nicht so schön sind. Na. Aber dann, als ich da auf dem Parkplatz stand und ihr inzwischen schon angefangen habt mit Gottesdienst, da kam dann die Sonne so durch und man sah dieses wunderbar schöne, feuerfarbige Herbstlaub, so ganz bunt. Und es war ein wunderbarer Anblick. Und ich denke, dass die Freude in Jesus in unserem Leben genauso ist, wie diese Sonne, die auf den Herbstwald scheint. Und du siehst, wow, Gott, wie wunderschön. Und genauso ist es, wenn die Freude in unserem Herzen ist von Jesus, wenn er uns nahe ist und wir uns in ihm geborgen wissen. Dann leuchtet unser Leben und dann leuchtet all das, was auch in Umständen in unserem Leben ist, in diesen wunderbaren Farben. Sehen wir die Möglichkeiten Gottes. Wir erleben, wie gut es Gott mit uns meint und wie er Potenzial da reingelegt hat, wo wir hoffen und glauben dürfen, dass Gott die Dinge in unserem Leben gut machen wird. Gott baut bis heute sein Reich. Nicht nur damals bei Paulus, sondern es ist, denke ich, eine allgemeine Lebensweisheit, dass da, wo Dinge schwierig werden, an anderer Stelle wieder Möglichkeiten und Chancen sind. Da braucht man gar nicht nur in die Kirchengeschichte zu schauen. Ich habe da ein ganz weltliches Beispiel mitgebracht. 1815 ist eine furchtbare Katastrophe passiert. Viel schlimmer als Corona heutzutage. Da ist der Vulkan Tambora ausgebrochen und hat die Erde sozusagen mit seinen Aerosolen, gab es damals auch schon, waren Schwefel-Aerosolen, rings um den Globus ein Stück verfinstert. Das hat dazu geführt, dass die Temperaturen auf der Erde nach unten gegangen sind und dass es 1816 ein sogenanntes Jahr ohne Sommer gab, mit einem anschließenden Hungerjahr, 1816, 1817. Es war so schlimm, dass man die Pferde geschlachtet hat und dadurch nicht mehr von A nach B gekommen ist. Und wisst ihr, was daraus entstanden ist? Ist die Draisine erfunden worden. Karl von Drais hat das Laufrad erfunden, den Vorgänger unseres heutigen Fahrrads. Und genauso ist es natürlich noch viel mehr, noch viel vertiefter, auch in der Kirchengeschichte, immer wieder passiert, dass mitten in bedrängenden, in schwierigen Situationen Gott seine Stunde gehabt hat. Ja, die Urchristen, 120 Leute am Anfang, die versammelt waren, als Pfingsten kam, ne? Eine verschwindend kleine Schar. Und kurze Zeit später hat man versucht, sie mit der Schärfe des Schwertes auszurotten. Es waren schwierige Zeiten. Stellen wir uns vor, die hätten damals wie heute zu Corona-Zeiten gesagt, wir kommen erst wieder in Gottesdienst, wenn es wieder alles gut ist, wenn wieder alles sicher ist, wenn wir nicht mehr verfolgt werden. Ja, nichts draus geworden. Ne? Aber diese Freude im Herrn, dieses Wissen um die Größe Gottes, dass er da was draus machen kann, hat dazu geführt, dass ein paar Jahrhunderte später das Römische Reich in die Knie gegangen ist vor den Christen, weil es einfach zu viele waren, man konnte sie nicht mehr alle umbringen. Und so hat man eben das, was man nicht töten konnte, einfach zur Staatsreligion erhoben. War auch nicht besonders gut, ne? Aber wir sehen, wie Gott diese Situation gebraucht hat, um sein Reich zu bauen. Ganz ähnlich haben es zum Beispiel auch die Christen im kommunistischen China erlebt. Als der Kommunismus in den 50er Jahren unter Mao erbarmungslos seinen Siegeszug angetreten hat und alles niedergewalzt hat, dann hat man von außen gedacht, diese kleine chinesische Christenheit, die wird es nie überleben. Wenn der Kommunismus vorbei ist, dann kann man vielleicht irgendwann wieder neu anfangen, Missionare zu schicken. Als dann das Allerschlimmste vorbei war, als China sich so langsam wieder ein bisschen öffnete und man da wieder reinkam, da waren die Christen, die ausländischen Christen, einfach nur verblüfft. Sie waren erstaunt, weil sie gesehen haben, dass da nicht nur ein kleiner Rest übrig geblieben ist, sondern dass die Schar von Christen inzwischen in die Millionen ging. In dieser Zeit des Kommunismus, der Unterdrückung, hat dieser christliche Glaube durch die Kraft Gottes einfach ein Vielfaches an Menschen erreicht, obwohl das nach menschlichem Ermessen völlig unmöglich war. Und deshalb möchte ich jetzt dich, so wie du da sitzt, ganz persönlich einladen, diese Hoffnung in deinem Leben zuzulassen, dass Gott auch in deiner schwierigen Situation seinen Segen schenken will. Ich weiß nicht, was dich jetzt innerlich so am meisten bedrückt. Kann man mal kurz drüber nachdenken, ne? Was raubt mir die Hoffnung in meinem Leben? Was ist schwierig? Vielleicht ist es die Einsamkeit, mit der du nicht zurechtkommst, dass du darunter leidest, dass du niemanden wirklich hast, mit dem du so richtig eng dran bist, dass deine Familie weit weg ist. Vielleicht ist es auch eine Krankheit, die dir Sorgen macht, wo du nicht weißt, wirst du sie überleben, wie lange wirst du sie überleben. Vielleicht sind es auch Sorgen um Familienangehörige, um Freunde, ja, wo man weiß, die eigenen Kinder kämpfen gerade mit ihrer eigenen Existenz ums Überleben, weil sie von Lockdown und allem Möglichen betroffen sind und keine Einnahmen mehr haben. Egal was es ist, Gott kann was Gutes draus machen. Vielleicht lädt dich die Einsamkeit neu ein, lädt dich Gott auch durch die Einsamkeit neu ein, wieder neu die Verbindung mit ihm zu suchen, bei ihm wirklich alles zu erwarten. Möglicherweise ist die Krise, in der deine Freunde oder Angehörigen gerade sind, eine Chance, dass man mit ihnen auch über den wirklichen Sinn des Lebens wieder ins Gespräch kommen kann. Vielleicht ist es ein Gebetsanliegen, dass da wirklich was entsteht, dass du nochmal so ganz tief mit diesen Menschen, um die du dich sorgst, wirklich ins Gespräch kommen kannst. Vielleicht ist auch die Krankheit wirklich eine Gelegenheit Gottes, um sich zu verherrlichen in dir. Entweder dadurch, dass du Heilung findest, auch das sollten wir nie unterschätzen, was Gott da an Kraft hat, dass Heilung auch im Alter immer wieder möglich ist, dass Gott da seine heilenden Hände auf uns legt. Oder dass es dazu führt, dass du vielleicht in die Ewigkeit geholt wirst und auch dann darfst du dich freuen, genau wie Paulus, dass es dir dann besser geht. Gott lässt denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten dienen. So hat es uns versprochen, auch durch den Mund des Paulus. Und deshalb möchte ich dich einladen. Freue dich im Herrn, egal in welcher Situation gerade du bist. Lass dich nicht von den Umständen gefangen nehmen, sondern sei frei in Jesus Christus. Schaue erwartungsvoll darauf, was Gott mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten Gutes in deiner scheinbar so eingegrenzten Situation tun kann. Und dann gehe mutig durch die offenen Türen.